Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, der kurzfristige Pain Trade an der Wall Street deutet auf steigende Kurse. Das sagt, zumindest eine Abteilung bei JP Morgan. In der quantitativen Abteilung, der Quantstratege Marco Kolanovic, der sagt, ich bleibe untergewichtet an der Wall Street, was Aktien betrifft. Ja, ein schizophrener Markt, ne? Linke Tasche, rechte Tasche, keiner weiß so recht. Der Hedgefondsmanager Stephen Cohen mahnt jedenfalls, man dürfe sich nicht zu stark ablenken lassen von den ganzen makroökonomischen Ängsten um die Wirtschaft. Cohen ist bullish. Walmart meldet recht gute Quartalszahlen, muss man sagen. Die Aktien von Take-Two Interactive solide im Plus nach Ergebnissen und Cisco unter Abgabedruck aufgrund der Auftragsentwicklung. Aber hier muss man sehr genau hinschauen, denn eigentlich sind die Zahlen und Aussichten bei Cisco bei weitem nicht so schlecht, wie die Marktreaktion suggeriert. Schönen guten Morgen von der Wall Street. Guten Nachmittag an euch. Die Futures haben einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben aufgrund der Wirtschaftsdaten, die etwas besser ausgefallen sind als erwartet. Wir hatten die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe. Die sind wieder zurückgelaufen auf 242.000, etwas niedriger als man erwartet hatte. Und die Industrieaktivitäten im Bundesstaat Philadelphia im Mai waren auch nicht ganz so schlecht, wie man befürchtet hatte. Also wir haben immer noch dieses lausige Tauziehen zwischen, ja, wollen wir jetzt ja Rezession und weiche Wirtschaftslandung, whatever. Auf jeden Fall sagt der Milliardär und Hedgefondsmanager Stephen Cohen, der Gründer von Point 72, einer der weltgrößten Hedgefonds, der sagt, lasst euch nicht zu sehr ablenken von diesen ganzen makroökonomischen Diskussionen und die Sorge um eine harte Wirtschaftslandung und Rezession. Er ist bullish, was das Jahr 2023 betrifft, unter anderem übrigens auch wegen des Aufstiegs der künstlichen Intelligenz. Das dürfte die Margen der Unternehmen auch weiter stützen. Stephen Cohen also im Lager der Bullen und ansonsten sehr viele schizophrene Entwicklungen. Jawohl, das Ganze fing an diese Woche mit der Bank of America, die Monatsumfrage zwischen Portfolio-Managern weltweit. Ne? Wo steht ihr? Welche Meinung habt ihr? Über 60% sagen, wir glauben an eine weiche Wirtschaftslandung und an keine Rezession. Ja, das müsste ja eigentlich bullish sein. Gleichzeitig aber ist man im Mai so bearish wie noch nie zuvor in diesem Jahr mit weiter steigenden Barquoten. Also was denn jetzt? Seid ihr entweder bullish, also wir kriegen keine Rezession, dann müsste ja eigentlich die Barquote niedriger sein und die Aktiengewichtung höher. Oder seid ihr bearish, weil wir eine, also lassen wir die Diskussion und das gleiche Thema haben wir letztendlich im Hause von JP Morgan. Gestern also ein Update von Marco Kolanovic. Was sagt er? Der Anleihemarkt signalisiert eine Rezession, der Aktienmarkt signalisiert eine weiche Wirtschaftslandung, er bleibt bei Aktien untergewichtet. Die übergewichteten europäischen Werte, da sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Gewinne zu sichern, also nicht mehr übergewichten für europäische Aktien. Dafür ist er jetzt bullish, was Japan betrifft, die Pricing Power der Unternehmen dort dürfte an Dynamik gewinnen. Also so gestern Marco Kolanovic, bearish auf der Aktienseite im gleichen Haus von JP Morgan, äußert man sich heute aber in einem anderen Lager, bullish zum Aktienmarkt. Und zwar kurzfristig glaubt man, dass der Pain Trade nach oben ist. Was ist der Pain Trade? Nach dem Motto, wo entsteht Investoren am meisten Schmerz? Wenn die Wall Street sinkt, oder wenn die Wall Street steigt, weil man zum Beispiel nicht mit dabei ist, ne, vor verschlossenen Türen steht und sagt, Angst vor Rezession und so. Wenn der Markt steigt in diesem Umfeld mit so hohen Cashquoten und vielen vor der Tür der Wall Street, entsteht da der größte Schmerz. Und JP Morgan, nicht Marco Kolanovic, glaubt kurzfristig, dass der Pain Trade also nach oben ist mit einem weiter steigenden Aktienmarkt. Man hatte gestern an der Wall Street eine recht gesunde Marktbreite. 76% der Aktien im S&P 500 schlossen gestern freundlich. In sechs der elf Sektoren im S&P ging es bergauf. Wir haben im Russell 2000 einen schönen Bounce gehabt gestern. Der Index konnte etwa 2% zulegen, war Spitzenreiter an der Wall Street. Der Index hinkt dem breiten Markt sehr, sehr weit hinterher. Ganz wichtig für den Russell 2000, eine wirkliche Erholung werden wir hier nur dann sehen, wenn sich die Regionalbanken auch weiter erholen. Und hier eine schöne Statistik mal als Sidekick. Es gibt bei uns an der Wall Street das Regionalbanken-ETF KRE, ist einer der größten ETFs für Regionalbanken. Laut Bloomberg sind 92% des Floats des ETFs geschortet, also leer verkauft. Wenn wir eine weitere Stabilisierung der Kundeneinlagen sehen, wie bei der Western Alliance Bancorp, dann stehen die Chancen eines Short Squeeze bei den Regionalbanken recht gut. Die sind immer noch etwa 64% unter dem Niveau von Anfang des Jahres. Also, kommen wir nochmal zurück auf die zwei Lager. Kolanovic sagt, ne, raus aus Aktien, we stay underweight. Das eigene Haus, andere Abteilung sagt, nee, kurzfristig weiter nach oben. Und man begründet das unter anderem auch mit der Schuldengrenze. Und zwar betont hier JP Morgan, dass die Angst vor diesem Streit am Kapitalmarkt ab Anfang April sichtbar wurde. Und zwar bei den Zinsdifferenzen zwischen den 1- und 3-Monats T-Bills und daran, dass der große Tech-Sektor, die Big Techs, als eine Insel der Sicherheit gelten. Dementsprechend der Nasdaq und der NYSE FANG-Index, der Big Tech-Aktien reflektiert, solide auf der Gewinnerseite. Well, wenn das Thema der Schuldengrenze vom Tisch sei, dürfte eine Refokussierung stattfinden auf die Wirtschaft, auf das makroökonomische Umfeld. Und die Wirtschaft ist bisher bei weitem nicht so schlecht, wie viele denken. Punkt 1, die Gewinne der Unternehmen entwickeln sich stabiler, als befürchtet wurde. Und die Gewinnmargen sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal sogar gestiegen. Also in anderen Worten, normalisierte Lagerbestände einerseits und eine Erholung der Lieferketten sind mindestens genauso wichtig wie die Ängste vor einer Rezession. Und noch ein kleiner Sidekick von JP Morgan. Ja, der S&P ist teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis basierend auf den Gewinnschätzungen für dieses Jahr liegt bei 19. Das ist hoch für den S&P. Vollkommen richtig, aber der Blick der Wall Street wird sich in Kürze auf die Gewinnerwartungen für 2024 verschieben. Und da liegt das KGV dann bei 17,4. Das ist jetzt nicht unbedingt günstig, aber es ist bei weitem nicht so teuer wie das KGV für dieses Jahr. Ne? Also ihr merkt, ne? Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr es wollt. Wenn ihr Bären seid, werdet ihr, ne, dann herzlichen Glückwunsch, Marco Kolanovic. Wenn ihr Bullen seid, ne, geht ihr zur gleichen Bank, anderer Abteilung und da werdet ihr dann auch bedient. Also man kann sich's in diesem Jahr wirklich aussuchen. Ne. Kommen wir weiter zu den Einzelmeldungen heute Morgen. Wir haben also drei Segmente. Einmal das Thema der Schuldengrenze. Es heißt aus dem Lager von Joe Biden, dass das nächste Update am Sonntag kommt. Das Ganze muss ja dann auch noch quasi durch den Kongress durch. Ende nächster Woche, spätestens Ende nächster Woche, sei damit zu rechnen, dass man einen finalen Deal hat. Also das Thema dürfte in Kürze hoffentlich vom Tisch sein. Das ist die absolute Basisannahme, ist auch meine Basisannahme, dass es zu keinem Schuldenausfall kommen wird. But you never know, ja, die Amis, ne? What can I say, ja, aber das ist die Basisannahme auch meine. So, Punkt 1. Punkt 2, wir sehen im Einzelhandel überwiegend immer noch eher schlechte Meldungen. Walmarts Ergebnisse heute Morgen waren aber mit die besten Ergebnisse eines Einzelhändlers in dieser Berichtssaison. Dazu komme ich gleich nochmal. Die Einzelhandelswerte Burberry meldet auch für die USA rückläufige Verbraucherausgaben, weniger Margen. Gleiches hatten wir schon von Louis Vuitton gehört. Irgendwann werde ich das auch nochmal richtig sagen. Louis Vuitton. Okay. Und dann haben wir die dritte Komponente, das ist Cisco. Die Aktien sind heute Morgen schwächer nach den Ergebnissen. Da geht es in erster Linie darum, dass der Auftragsbestand wieder gesunken ist. Und zwar stärker, als man erwartet hatte. Aber man muss sich die Zahlen von Cisco im Detail anschauen. Das ist eventuell nicht so negativ, wie die Aktie hier heute Morgen reagiert. Fangen wir mal mit den Big Guys im Einzelhandel an. Die Aktien von Walmart sind heute Morgen leicht auf der Gewinnerseite. Das abgelaufene Quartal war vergleichsweise robust. 1,47 Dollar, 1,31 Dollar wurden erwartet. Der Umsatz insgesamt fast 8% im Plus. 4 Milliarden Dollar, fast 4 Milliarden Dollar über den Schätzungen des Marktes. die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser immer eine ganz wichtige Komponente für den Einzelhandel. Plus 7,4%, das sind 200 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Ganz anderes Bild also als zum Beispiel bei Target. Und die Aussichten für das Gesamtjahr, werden angehoben. 6,10 Dollar bis 6,20 Dollar, erwartet wurden 5,90 Dollar bis 6,05 Dollar. So, Walmart macht das sehr geschickt. Die gehen quasi hin und sagen, look, das erste Quartal war mega, ne, schaut euch das an, alles in Ordnung bei uns. Das Gesamtjahr wird auch gut sein, da haben wir jetzt die Prognosen angehoben, aber das jetzt laufende Quartal, das wird enttäuschen bei Walmart. Da wird der Ertrag pro Aktie unter den Schätzungen liegen. Man hatte 1,70 Dollar erwartet. Wir werden so zwischen 1,63 und 1,68 liegen. Das ist die Spanne, die Walmart vorgibt. Im Großen und Ganzen also ein Ergebnis, das vor allen Dingen gegenüber dem Wettbewerb viel besser aussieht. Nicht wirklich fantastisch ist. Es gibt hier und da auch ein paar Kratzer und Haken und Ösen, keine Frage. Aber es ist ein Quartalsbericht, der okay ist, ja, im Gegensatz zu einer Target. Und ich möchte euch noch mal eine Zahl nennen, so ein etwas, naja, ich weiß nicht, ob man darüber schmunzeln kann, aber wir haben in den USA im Einzelhandel ein zunehmendes Problem mit Diebstahl. Man schätzt also, dass Targets Profitabilität in diesem Jahr um eine halbe Milliarde Dollar geschmälert wird, weil der ein oder andere Einkäufer bevorzugt einfach mal was mitgehen lässt. Ne? Und man muss hier in den USA bedenken, das ist bei vielen Einzelhändlern im Prinzip die Regelung, solange man jetzt nicht mit einem 10.000 Dollar Fernseher da rausmarschiert, hält man die Leute, die was geklaut haben, auch nicht unbedingt auf. Warum? Weil die könnten bewaffnet sein und das ist dann wiederum gefährlich für das Personal und die anderen Leute, die dort einkaufen gehen. Also gehst du rein zu Target, nimmst hier und da mal ein bisschen was mit, aber du wirst wahrscheinlich nicht aufgehalten, weil wenn du eine Knarre hast, wird es gefährlich. Willkommen in den Vereinigten Staaten. Ja, einerseits also kriegt man Tränen in den Augen, aber nicht unbedingt aus Gründen des Lachens. Es ist Welcome to America. Und einem Land, in dem die Spanne zwischen Reich und Arm so auseinanderschießt. So, also Walmart war besser als erwartet. Wir haben von Burberry die Kommentare, dass das US-Geschäft lahmt. Also weitere Zeichen, dass auf breiter Ebene Target, TJX, Home Depot, dass tatsächlich der Konsum abkühlt. Walmart, das Argument kann man immer machen. Wo geht man hin, wenn man sparen muss in den USA? Dann geht man zu Walmart. Die haben mit die niedrigsten Verkaufspreise und das sind oft die profitieren, wenn insgesamt der Konsum abkühlt. War im Umfeld der Finanzkrise das Gleiche. Der einzige Wert, der wirklich steigen konnte im Dow, waren die Aktien von Walmart. Boot Barn, übrigens auch kleinere Einzelhändler mit enttäuschenden Aussichten mit einem sehr schwachen abgelaufenen Quartal. So, Haken dran, Einzelhandel abgehakt, machen wir weiter mit Cisco. Und bei Cisco muss man, finde ich, sehr gut hinschauen, weil meines Erachtens das, was Cisco gemeldet hat, gar nicht so schlecht war. Schauen wir uns das mal an. Also die Zahlen selber, Umsatzwachstum 14%, 200 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte, ordentlich. Der Ertrag pro Aktie leicht über den Erwartungen, 97 Cent wurden erwartet, 3 Cent mehr als geschätzt. Wir haben die Bruttomargen über den Erwartungen gehabt und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, die Prognosen, wurden nach oben revidiert. Mehr Umsatzwachstum, mehr Ertrag pro Aktie. Also wo liegt das Problem? Well, das Problem liegt bei dem Conference Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse und bei den Aussagen zu den Aufträgen. Das gleiche Problem wie im vorhergehenden Quartal. Im vorhergehenden Quartal lagen die Aufträge 22% unter Vorjahresniveau. Jetzt liegen die Aufträge 23% unter Vorjahresniveau. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind die Vorjahresvergleiche für die Aufträge sehr schwer zu schlagen, weil sie im vergangenen Jahr so viel höher waren. Punkt 1. Punkt 2. Cisco hatte lange Zeit ein erhebliches Problem mit der Lieferkette. Also da wurden die Auftragseingänge reingeholt ohne Ende. Aber das Problem ist einfach, sie konnten nicht bedient werden, weil Cisco nicht liefern konnte. So, jetzt sehen wir eine Normalisierung der Lieferketten. Die Aufträge können abgearbeitet werden. Die Lead Time zwischen Auftragseingang und Auslieferung werden kürzer. Und was wir im Prinzip erleben bei Cisco, ist nichts anderes als eine Normalisierung hin zu einer normalen Entwicklung wie im Vorfeld der Pandemie. Und ich finde, dass der CEO von Cisco in dem Conference Call einen wirklich guten und sehr konstruktiven Hinweis gemacht hat. Er sagt, wenn man wirklich sehen will, wie die Auftragslage sich entwickelt, sollte man nicht die Vorjahresvergleiche nehmen, sondern die Vergleiche zu den vorhergehenden Quartalen. Daran gemessen könnte man leichter erkennen, ob Cisco noch wächst oder eben nicht, was Auftragseingänge betrifft. So, und die entwickeln sich nur minimal unter den sonst normalen saisonalen Trends. Ist also gar nicht so negativ. Und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass die langfristigen Prognosen angehoben wurden. Ja, die Aktie ist trotzdem 4% im Minus, aber wenn man das rein auf die Zahlen betrachtet, ist das, was Cisco gemeldet hat, durchaus ganz gut. So, ganz kurz noch zu Take-Two Interactive Software und Alibaba. Also bei Take-Two, das ist so ein Fall, wo man erstmal sagen muss, 12% Kursanstieg? Warum ist die Aktie 12% im Plus? Wenn man die Zahlen anschaut, müsste man sagen, 12% Minus, das kann ich verstehen, aber Plus, schauen wir uns also mal die Zahlen an, $1,4 Milliarden Umsatz. Okay, well, das war minimal über den Schätzungen. Der Ertrag pro Aktie deutlich unter den Zielen, 59 Cent, 68 Cent wurden erwartet. Das EBITDA-Ergebnis unter den Erwartungen. Die Umsatzziele für das Fiskaljahr 2024 unter den Erwartungen. Aber, und jetzt kommt der Grund angeblich, weshalb die Aktie steigt, für das Fiskaljahr 2025, noch eine Weile hin, aber gut, für das Fiskaljahr 2025 teilt man einen Umsatz von über $8 Milliarden an. Well, das ist höher als erwartet, 7,7 wurden erwartet. Und letztendlich wird jetzt also gesagt, dass die langfristigen Prognosen von Take-Two Interactive zeigen, dass das Unternehmen langfristig auf dem richtigen Weg ist. Ändert aber nichts daran, dass die Gewinne für das Fiskaljahr 2024 um eine sehr weite Spanne verfehlen, dass der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal die Erwartungen verfehlt und der Gewinn pro Aktie im laufenden Quartal eine Katastrophe sein wird. 29 Cent statt 80 Cent erwartet. Das ist eine himmelweite Verfehlung. Piep egal, Fiskaljahr 2025 ist alles wieder in Ordnung. Das sagen übrigens auch die Analysten heute. Morgan Stanley hat das Kursziel von Take-Two heute auf $158 angehoben. Benchmark hebt das Kursziel auch auf $145 an und sagen, also die Prognosen des Managements zum jetzt laufenden Quartal und so, die Revidierung, das sei alles ganz bewusst so konservativ, damit es dann später geschlagen werden kann. Ne? So, also, das nur am Rande erwähnt, Take-Two also schön im Plus. Wir haben Synopsys mit Ergebnissen. Die Ergebnisse waren auf der Umsatzseite mehr oder weniger im Rahmen. Der Gewinn pro Aktie höher als erwartet. Die Aussichten werden angehoben. Auch das ist also ganz in Ordnung. Alibaba. Tja, das Gleiche wie bei allen anderen chinesischen Tech-Werten auch. Mich erinnert das ein bisschen mehr an Tencent als an eine JD oder an eine Baidu. Die hatten auf der Ertragsseite sehr, sehr weit geschlagen. Bei Alibaba gibt es hier und da ein bisschen mehr auszusetzen, aber bei Alibaba ist auch wahnsinnig viel los. Die Aktie ist im Plus vorbörslich an der Wall Street. Der Umsatz lag leicht unter den Schätzungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie 35% über Vorjahresniveau und über den Schätzungen des Marktes. Das EBITDA-Ergebnis auch solide über den Erwartungen des Marktes. So, und jetzt kommen so einige Faktoren, die wirklich Alibaba-spezifisch sind, weil das Unternehmen ja im Prinzip in verschiedene Bereiche, man kann sagen, zerschlagen wird, schlanker wird, konzentrierter wird, you name it. Ja. Da gibt es also extrem viel Bewegung drin. Also, man ist in Vorbereitung des Spin-offs, der Ausgliederung des Bereiches Cloud Intelligence. Man ist dabei, den Bereich, Chainiao Smart Logistics Group. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Da steht auch ein Börsengang bevor. Und es steht ein Börsengang bevor von Fresh Hippo. Ja, also da ist unglaublich viel Bewegung drin bei Alibaba. Man hat übrigens im letzten Quartal auch Aktien im Wert von 1,9 Milliarden Dollar zurückgekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie ist jedenfalls heute Morgen im Plus. Kurz noch ein paar andere kleine Einzelmeldungen. Pfizer warnt vor erhöhten Eingriffen der Wettbewerbshüter. Das sei letztendlich für den Pharma- und Biotech-Bereich katastrophal, was Innovation und die Entwicklung für neue Medikamente betrifft. Und nochmal die Tatsache, dass die US-Wettbewerbshüter das erste Mal seit 10 Jahren einen Biotech-Deal verboten haben, Horizon Therapeutics und Amgen, das hat hier viele wachgerüttelt. Ne? Gestern waren auch die Pharma-Werte unter Druck und bei Pfizer, ne, Seagen, wird das jetzt genehmigt oder nicht? Ne? Das viertgrößte Anleiheplatzierung in der Geschichte der Wall Street von Pfizer in dieser Woche, über 30 Milliarden Dollar an Unternehmensanleihen ausgegeben. Jetzt bleibt abzuwarten, was die Regulatoren hier machen werden. Ansonsten, Netflix meldet, dass man jetzt im werbeunterstützten Streaming-Bereich über 5 Millionen monatlich aktive Nutzer hat. Da geht es also bergauf. Und bei Paramount hat ein Corporate Insider 2,5 Millionen Dollar in Aktien erworben, in die Kursschwäche hinein. Das berichtet das Anlegermagazin Barron's. So, die Up- und Downgrades, wie immer, alle Details in der Opening Bell Plus. Wir haben Uber auf der Empfehlungsliste bei der Citi. Wir haben Nvidia bei Oppenheimer auf den Empfehlungslisten. Das Kursziel steigt auf 350 Dollar. Barclays senkt das Kursziel für Cisco minimal von 52 auf 51. JP Morgan äußert sich zu Netflix positiv. FedEx wird von der Deutschen Bank aufgestuft. Wir haben, das habe ich schon angesprochen, Take-Two. Bei Target wird das Kursziel bei RBC reduziert auf 191 und United Air steht bei Morgan Stanley im Fokus. Hier wird das Kursziel auf 75 Dollar angehoben. Ja, es wird wieder viel los sein heute. Jetzt ist heute nicht Freitag, aber ich muss heute Abend zum Friseur, Guys. Was will ich machen? Ja? Ich muss und werde und darf und freue mich darauf, jetzt am Samstag nach Deutschland zu fliegen. Montag habe ich eine Veranstaltung, dann naht auch schon das Community-Treffen in München, das vollends überbucht ist. Also da ist leider kein Platz mehr vorhanden. Freue mich auch drauf, Kevin wird mit dabei sein. Wir werden da auch ein paar Beiträge machen, ne, über die Community, um euch auch zu zeigen, was wir da so getrieben haben. Und dann habe ich Ende nächster Woche das Interview mit Klaus Kaldemorgen. Werde euch dazu auch noch eine Fragerunde stellen. Ne? Also gebt mir eure Fragen für Kaldemorgen, für das Interview. Das werde ich nachher noch im Tagesverlauf bei mir auf den Social-Media-Kanälen posten. Das Interview mit dem Finanzvorstand von SolarEdge ist erledigt. Lief sehr gut gestern. Wir sind jetzt gerade dabei, die Thumbnails, und die Übersetzung auch noch fertig zu machen. Das Ganze wird dann Anfang nächster Woche bei mir gepostet. Mein Fazit übrigens zu SolarEdge. Langfristig vielleicht ganz interessant, aber insbesondere der US-Markt kühlt ab im Bereich der Verbraucher. Wäre für mich jetzt auch insbesondere nach dem Interview jetzt nicht unbedingt ein schreiender Kauf, ja, aber alle Details bei dem Interview Anfang nächster Woche. So, jetzt wünsche ich euch guten Tag, guten Abend. Wir haben heute Abend die Zahlen von Applied Materials. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.